Und gerade im Vereinsrecht gibt es halt auch sehr viel kostenlose Infos im Netz irgendwie, teilweise auch zu Verschmelzungen, wo ich halt sagen muss, man muss halt aufpassen, welche Quelle, wo man da wem vertraut so ein bisschen. Aber gerade bei kleineren Vereinen sind halt vor allem die Amtsgerichte, die es letztendlich prüfen, die Verschmelzung, halt schon auch so hilfsbereit, dass ich sagen würde, da gehe ich hin.
Und wenn es dich interessiert, wie es damit weitergeht und wie wir das Thema Fusionen im Verein weiter aufgreifen, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Los geht's mit Teil 2 und zwar nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Vereinsstrategen-Podcast, dein Podcast mit allen Themen aus der Vereinswelt und ganz viel Wissen aus dem Ehrenamt. Wir machen dich mit diesem Podcast zu einem echten Vereinsstrategen.
Vor 2 Wochen gab es ja schon die erste Folge rund um das Thema Fusion, wo uns Marte und Alex eingeführt haben in die Grundlagen der Fusion und wir schon die ersten Fragen beantwortet haben. Aber als wir das Interview aufgenommen haben, haben wir gemerkt, boah, das ist so viel guter Content. Wir können jetzt einfach nicht aufhören und unseren Plan, dass wir eigentlich nur, naja, sagen wir mal 45, maximal 60 Minuten aufnehmen wollten, hat nicht ganz funktioniert. Deswegen gibt es heute den 2. Teil und eigentlich, was soll ich noch sagen? Hört einfach selber. Los geht's mit der nächsten Frage.
Ich bleib trotzdem mal bei Alex nochmal und zwar, jetzt haben wir gesprochen über richtige Einladung und wie werde ich die Karteileichen los, beziehungsweise was muss ich bereinigen? Was muss ich denn, bevor die Mitgliederversammlung diese Auflösung, Verschmelzung formal beschließt, unbedingt regeln und bedenken, abseits jetzt vom Thema Einladung?
Den Inhalt des Verschmelzungsbeschlusses, also was soll eigentlich beschlossen werden? Also vielleicht nochmal zurück zu den Basics, ist ja so, dass die Mitgliedschafts-, also nicht nur irgendwie Vermögen und Verträge gehen ja über auf den neuen Verein, sondern auch die Mitgliedschaftsrechte, die Mitglieder gehen mit über. Das heißt, ich muss halt klar wissen irgendwie, es muss so ein bisschen vergleichbar sein, die Rechte, die ich vorher hatte, mit denen, die ich dann habe. Und so diese Beitragspflichten habe ich ja auch schon angesprochen, muss man halt auch gucken, was haben die bisher gezahlt. Nicht, dass ich auf einmal sage, ich nehme jetzt ein Vielfaches davon und die rutschen da rein. Das ist so ein bisschen das eine. Und das andere ist ganz wichtig natürlich, dass ich mir Gedanken über die Struktur mache, über die künftige. Weil viele Vereine dann halt doch so ihre Eigenheiten haben, was irgendwie zusätzliche Organe noch ein Kuratorium angeht, was die Vorstandszusammensetzung angeht. Einige kommen mit 3 Vorstandsmitgliedern aus, andere haben 15. Da muss man natürlich gucken, was ist da, was ich vorhin gesagt habe, das kleinste gemeinsame Vielfache, wo kommen wir da auf einen Nenner und sagen, das spiegelt quasi unsere Best Practice aus beiden oder aus allen Vereinen quasi wider. Das heißt, bei dieser Satzungsgestaltung, da ist nicht nur rechtlich das Spiel drin, sondern auch organisations-, also prozesstechnisch würde ich jetzt behaupten, weil ich da halt schauen muss, wie nehme ich alle mit, dass die sich da auch quasi wohlfühlen und zu Hause fühlen und verstehen, wie dann der neue Verein funktioniert.
Okay, und das ist ja perfekt wieder für Marte jetzt gedacht, weil du bist ja unsere Konfliktmanagerin hier. Wie gehe ich denn möglicherweise mit so Widerständen um? Ja, also ich schlüpfe jetzt mal in die Vorstandsrolle. Ich habe für mich als Entscheider ja schon den Weg klar gezeichnet. Ich weiß für mich, das ist der Weg. Ich habe die Mitglieder über so einen kleinen Beteiligungsprozess, den wir eben schon mal anskizziert haben, auch mitgenommen. Habe jetzt also Informationen verteilt. Aber jetzt gibt es ja vielleicht doch welche, die nicht ganz so einverstanden sind mit dem, was ich da vorhabe. Wie gehe ich denn damit am besten um aus deiner Sicht?
Genau, also das ist eigentlich so klassische, sagt man schon, Einwandbehandlung. Und bei Einwandbehandlung ist es ja auch immer wichtig, einfach zu gucken, warum gibt es diesen Einwand? Was ist da die Angst dahinter? Normalerweise gibt es eine Angst, eine Verlustangst. Ja, ich verliere was, ich verliere vielleicht an Macht, ich verliere vielleicht an Ansehen. Das sind ganz häufig Themen, die einfach, was der Alex vorhin auch schon meinte, was vor allen Dingen dann bei der älteren Generation ist, die ja schon 30, 40, 50 Jahre investiert haben, in diesen Verein und das ist jetzt irgendwie obsolet und da zu schauen, was ist einfach die Angst und die muss man herausfinden und das hat viel mit Fragestellungen, also dann wirklich mit diesen Personen, die dann eben da und die natürlich aber auch entsprechend, sage ich mal, vielleicht auch eine gewisse Entscheidungsgewalt oder auch einen gewissen Beeinflussungsgrad auf die Mitglieder haben. Das muss man dann auch nochmal ein bisschen abwägen, wie viel investiert man dann natürlich auch. Aber ich glaube, das ist einfach super, super wichtig herauszufinden, was ist die Angst, die dahinter steht Und wie kann dann der neue Verein dieser Angst begegnen? Ne? Ist es zum Beispiel Ansehensverlust, ne? Weil dann bin ich vielleicht nicht mehr der Präsident, weil dann gibt es die Ehrenpräsidentschaft, gibt es nicht mehr. Also was kann man dann schaffen oder was kann man dann doch übernehmen? Ich muss lustigerweise so ein bisschen auch an die, das ist jetzt nichts aus dem Vereinswesen, aber Flixbus und mein Fernbus sind ja damals zusammengegangen. Und ich glaube, Flixbus ist der Name geblieben und mein Fernbus hat, glaube ich, die Farbe behalten oder so. Und dann haben sie, so sind die, glaube ich, zusammengegangen. Und dann einfach zu gucken, man muss einfach bedenken, das Ego spielt da einfach mit. Und dann zu schauen, wie kann man sozusagen auch das Ego streicheln der Leute, die sozusagen dann auch eine gewisse Entscheidungsgewalt haben. Und das ist natürlich unterschiedlich bei jeder Person, weil jede Person auch Wertschätzung anders erfährt. Und diese Sprache der Wertschätzung auch herauszufinden, ist es dann eher die Anerkennung, sind es eher die Worte, ist es eher, dass man dann noch trotzdem noch Machteinfluss hat oder auch einfach, dass man einfach mitreden kann. Ne? Also ganz häufig, die Leute wollen ja auch einfach nur gehört werden. Ich glaube, das ist dann ganz hilfreich. Und dann aber auch zu wissen, ab welchem Zeitpunkt muss man dann vielleicht auch loslassen, weil der neue Weg kann halt auch einfach sein, dass man nicht alle mitbekommt. Und das ist dann auch einfach so. Und wenn man dann alles gemacht hat und sagt, hey, wir haben hier kommuniziert, wir waren transparent, wir haben sogar Einzelgespräche geführt und da sind die Leute trotz der größten Mehrwerte dagegen, dann muss man auch einfach sagen, okay, wir haben alles getan, es passt dann halt, die Person oder der Personenkreis möchte nicht mitziehen, dass man dann auch sagt, okay, loslassen, wir müssen in die Zukunft gucken. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil manchmal scheitert man dann an, ich muss irgendwie krampfhaft versuchen, wirklich jetzt alle zu überzeugen, aber das ist wie überall, man kriegt halt auch nicht immer alle überzeugt von dem neuen Weg. Und das ist auch einfach normal.
Das ist ja auch, was Alex vorhin sagte, wir haben eine Dreiviertelmehrheit, die wir brauchen, also jeden mitzunehmen wird sowieso schwierig. Wir müssen nur aufpassen, dass es dann nicht die Multiplikatoren sind, die dann groß Stunk genau, machen ja. Im Verein und dann eben so eine Dreiviertelmehrheit unter Umständen auch gefährden, ne?
Definitiv, genau. Also auf die würde ich mich fokussieren, auf die Multiplikatoren oder Influencer im Verein, die es ja immer gibt. Und dann natürlich auch schauen bei der Mitgliederversammlung von der Kommunikation her, dass dann halt auch eben viele Leute kommen, dass dann so Einzelpersonen gar nicht so viel Gewicht haben, weil wenn natürlich 10 Leute zur Mitgliederversammlung kommen, dann ist natürlich eine Einzelperson, die dann, ich sag mal, vielleicht dann doch einen großen Einwand hat, hat dann sehr viel Gewicht. Wenn aber schon auch einfach viele Leute kommen, dann ist natürlich auch die Einzelperson dann nicht mehr so, hat nicht mehr so ein Gewicht wie dann wirklich die Allgemeinheit. Und häufig ist es ja so, dass ein Verein hunderte Mitglieder hat und sich das dann auch besser verteilt normalerweise.
Dann gehen wir doch immer jetzt in die Negativität rein und sagen, wir kriegen die Dreiviertelmehrheit nicht zusammen. Und dann stehen wir jetzt da. Wir haben das abgestimmt, der Vereinsfrieden ist gefährdet wahrscheinlich, weil es gab ja offensichtlich genügend Leute, die dagegen gestimmt haben. Der Vorstand ist angekratzt, alle streiten sich untereinander. Ist der Verein denn da überhaupt noch zu retten? Und dann würde ich erstmal Marte fragen, ist der Verein noch zu retten? Erste Frage. Und wenn du sagst nein oder es kommt drauf an, dann gehen wir rüber auf Alex und sagen dann, was wäre denn dann so der ideale Step, den man dann tun sollte? Jetzt so im Sinne auch vielleicht von Auflösung vereinen, weil es gibt ja meistens einen Grund, warum wir fusionieren wollen. Mathe, die Stage is yours.
Also ich wollte tatsächlich direkt antworten, oh Gott, wie Alex, das kommt drauf an. Also ich glaube vor allen Dingen, das muss ja dann am Ende auch der Vorstand entscheiden. Möchte er, weil der Vorstand hat ja eigentlich gesagt, ich möchte so nicht mehr weitermachen, sonst hätte er gar nicht diesen Prozess angestoßen. Ja, also der hat ja eigentlich gesagt, also so wie es gerade läuft, so möchte ich nicht weitermachen. Das ist jetzt unsere letzte Chance oder das ist eine richtig gute Chance. Wenn ich hier mitmache, will ich Großes erreichen und deswegen möchte ich irgendwie zusammengehen. Also die haben ja dann irgendwie schon eine Entscheidung für sich getroffen, unter welchen Rahmenbedingungen sie hier weitermachen. Und wenn diese Rahmenbedingungen nicht mehr gegeben sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da manche sagen, ja gut, dann halt nicht mehr, ne? Es gibt aber auch Vorstellungen, wir haben das auch häufig bei Mitgliedsbeitragsanpassungen, die dann trotzdem weitermachen. Und das ist dann aber halt, sage ich mal, dann einfach Sache des Vorstandes. Der hat ja dann, sage ich mal, alle Informationen bekommen. Wenn er sich trotzdem bewusst entscheidet, weiterzumachen unter diesen Rahmenbedingungen, dann geht es halt, sage ich mal, so sterben auf Raten vielleicht einfach weiter. Aber am Ende des Tages ist es ja dann die Entscheidung der Personen, die ja jetzt wissen, wie die Rahmenbedingungen sind und ob sie trotzdem weitermachen oder dann das Handtuch werfen. Genau, aber das tatsächlich eine ähnliche Situation haben wir häufig bei Mitgliedsbeitragsanpassungen, dass die sagen, eigentlich unter gewissen finanziellen Voraussetzungen, die ja uns ja auch einige Projekte ermöglichen, mache ich weiter und ansonsten halt nicht. Aber es gibt auch Vorstände, da geht es nicht durch und sie machen halt trotzdem weiter. Also das kommt dann tatsächlich auf die Personen an, die das Ganze dann vielleicht dann doch weitermachen oder halt nicht. Aber ich kenne jetzt nicht, was die rechtlichen, weiß nicht, da muss jetzt ja Alex einsteigen,
ja.
Was dann passiert.
Ja, ich hätte tatsächlich auch deine Antwort gegeben, nämlich es kommt drauf an. Es kommt einfach drauf an, weshalb sollte denn die Verschmelzung da stattfinden? Wenn das daher rührt, dass es halt einfach keine Nachfolger gibt im Ehrenamt und sonst niemand den Vorstandsposten übernehmen will und deswegen wollte man sich zusammenschließen wegen Mitgliederschwund und so weiter, dann wird wahrscheinlich die Vereinsauflösung über kurz oder lang die zwingende Folge sein. Weil entweder findet sich halt keiner und man beschließt dann halt einfach, übrigens auch mit Dreiviertelmehrheit, den Verein aufzulösen. Oder es findet sich kein neuer Vorstand und dann gibt es so irgendwann dann die Zwangsauflösung quasi. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist natürlich, vielleicht wollten wir uns ja auch zusammenschließen, um eben progressiv vorzugehen, zu sagen, wir wollen unsere Macht sozusagen erhöhen anderen Akteuren gegenüber. Und dann kommt das nicht zustande. Dann fällt halt dieser Vorteil weg, der Benefit, den man sich erhofft hat. Und das kann aber, je nachdem, weshalb man quasi da höheren mehr Einfluss haben wollte, kann das natürlich auch über kurz oder lang dazu führen, dass eben der Verein so langsam vor sich hin stirbt. Also irgendeinen Auslöser gab es ja überhaupt, diese Gespräche zu führen, die Verschmelzungsidee voranzutreiben. Ja. Aber ja, in den Fällen, die ich begleitet habe, war schon so ein bisschen der letzte Strohhalm, den man greifen wollte. Und wenn der dann quasi verhindert wird von den Mitgliedern, läuft es halt auf eine Auflösung hinaus.
Wir bleiben mal positiv. Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, Verschmelzung machen wir. Dreiviertelmehrheit, gar kein Problem. Mitglieder sind auf unserer Seite, Vorstand hat alle Formalien eingehalten. Wie geht es dann weiter? Weil so ein Verein löst sich ja nicht über Nacht in Luft auf. Du hast gerade schon mal gesagt, es dauert ein Jahr, allein dieser Verwaltungsprozess, der dahinter steht. Wie geht es dann weiter?
Ja, mit dem Jahr hatte ich so ungefähr geschätzt also nicht unter einem Jahr von den ersten Ideen, bis quasi der Verschmelzungsbeschluss steht. Wenn der steht, dann muss quasi eigentlich die Verschmelzung nur noch eingetragen werden ins Amtsregister, also ins Vereinsregister, das beim Amtsgericht geführt wird. Das kann halt leider auch manchmal ein bisschen dauern, wie vielleicht der eine oder andere weiß, wenn es um Vorstands- oder Satzungsänderungen geht. Und wenn der eingetragen ist, also wenn die Verschmelzung eingetragen ist, dann ist quasi de facto das vollzogen und mit dieser Eintragung wird quasi der verschmolzene Verein aufgelöst oder ist damit aufgelöst und der neue entweder entstanden oder halt der andere draufgeschmolzen und damit gewachsen. So geht es dann letztendlich weiter. Also es kommt dann nur noch die Vollziehung. Das heißt, der Mitgliederversammlungsbeschluss steht eigentlich schon ziemlich am Ende des ganzen Prozesses.
Okay, aber jetzt gibt es ja so eine Karenzzeit, sag ich mal. Also wir haben einen Verein gegründet, ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir meine 5 Monate gewartet, bis der dann auch wirklich gegründet war. Also bis das Register das alles eingetragen und gemacht hat. Nehmen wir mal an, das dauert jetzt diese 5 Monate. Was passiert in dieser Zwischenzeit? Bleibt dann der Vorstand so lange noch im Amt? Wie läuft Verwaltung und Entwicklung weiter? Ist erstmal alles so rechtlich luftleerer Raum, wird es ja nicht sein, aber bestehen die Vereine ganz normal weiter? Was passiert so mit Geschäften, die getätigt werden und so? Wie ist das?
Ja, genau. Also die Vereine bestehen wie vorher quasi weiter. Das wird erst mit Eintragung wirksam, so wie auch bei Satzungsänderungen. Und deswegen, ich hatte ja gesagt, ihr kommt aufs Amtsgericht dann an, wie schnell die sind. Also 5 Monate ist halt durchaus realistisch irgendwie leider. Und in der Zwischenzeit bestehen die Vereine weiter. Jeder hat seine eigenen Verträge, das heißt seine eigenen Verbindlichkeiten auch, muss halt Miete weiterzahlen und so weiter. Und eigentlich führen die ganz normal den Spielbetrieb dann auch weiter fort, weil sie bestehen ja weiter bis halt zur Eintragung. Wobei man da auch im Verschmelzungsvertrag, der ja geschlossen wird, auch schon sagen kann, irgendwie in der Zwischenzeit fahren wir vielleicht die Geschäfte schon runter irgendwie und sagen, jetzt machen wir mal alles on hold quasi und warten, bis das eingetragen ist. Also das gibt es schon auch.
Wie sieht denn das mit Neuverträgen aus, die genau in dieser Zeit geschlossen werden müssen können. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel, ich bin so ein semi-professioneller Fußballverein und ich bin jetzt der Meinung, ich möchte mal den Spieler XY, der mal zweite Bundesliga gespielt hat und jetzt das Jahr, das 39. Lebensjahr erreicht hat, möchte ich jetzt noch verpflichten, weil ich den ganz toll finde und der andere Verein denkt so, was zur Hölle macht ihr da? Ist das was, was man dann wirklich in Detailverträgen regeln sollte, bilateral einfach so besprechen sollte? Und wo liegen da auch die Grenzen? Weil es gibt ja durchaus auch Verträge, da muss man ja handlungsfähig sein. Also wie löst man das, sage ich mal, einmal rechtlich und wie löst man das auch dann kommunikativ, sage ich mal, real? Das sind ja immer noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe meistens.
Ja, voll. Also genau sowas muss halt im Verschmelzungsvertrag irgendwie geregelt werden, zu sagen, irgendwie in dieser Zwischenzeit werden keine neuen Verträge geschlossen, also weder neue Hallen gemietet, noch neue Spieler verpflichtet oder sowas, weil das ansonsten nicht übergeht. Und falls das doch gemacht wird oder auch gemacht werden darf laut Vertrag, also Verschmelzungsvertrag, muss halt dem Vertragspartner, sollte dann ganz klar kommuniziert werden, jetzt aus rechtlicher Sicht erstmal, dass diese Verschmelzung aber beschlossen wird. Das heißt, dass der jetzige Verein, mit dem der Vertrag geschlossen wird, dann halt nicht mehr existiert, sondern das übergeht auf einen anderen Verein. Weil ansonsten kann man sich da auch, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber geht da Haftungsrisiken ein und so weiter. Das heißt, das muss dann schon klar geregelt und klar kommuniziert werden.
Okay, vielleicht da auch nochmal gleich einhaken, weil du gerade Vertrag gesagt hast und wir haben ja vorhin schon mal kurz über Verträge gesprochen, dass du sie übernehmen kannst, wenn du quasi aufschmilzt und die weiter binden sind. Wenn ich jetzt einen unliebsamen Vertrag habe, den ich eigentlich so gar nicht mehr haben möchte, habe ich denn die Möglichkeit in diesem Moment, den loszuwerden?
Also nicht nur bei der Aufschmelzung, auch bei der Neugründung, ne? Das geht alles über automatisch. Nee, den kannst du nicht einfach dadurch loswerden quasi, sondern den müsstest du schon tatsächlich kündigen zu den normalen Laufzeiten, zu den normalen Kündigungsfristen, außer du hast eben diesen Haken drin mit von wegen im Falle einer Verschmelzung Sonderkündigungsrecht oder sowas.
Genau, aber das wäre quasi auch was zum Beispiel, dass man ja sagt, man kann keine Verträge kündigen während dieser Zeit, während das beim Amtsgericht dann liegt zur Eintragung. Oder ist das wieder was, was man nicht machen sollte, weil man sich damit gegebenenfalls das eigene Bein schießt? Oder sagt man dann, okay, man muss wirklich die Verträge vorher angucken und man definiert ganz genau die Verträge, so wollen wir damit umgehen?
Ja, genau das ist nämlich voraussetzt. Also das ist wichtig, dass im Verschmelzungsvertrag klar ist, irgendwie welche Verträge zum Beispiel gekündigt werden. Und da komme ich vielleicht auf mein Beispiel wieder zurück mit den Sportvereinen, die ich hier hatte. Die hatten halt unterschiedliche Sponsoren. Und es ist natürlich klar, dass der neue Verein kann natürlich nicht die Brauerei A und der andere Verein hatte Brauerei B. Was macht denn der neue Verein? Ne? Also die beiden Brauereien werden nicht gemeinsam da sponsern wollen. Und genau das war auch so ein bisschen kniffliger Punkt, den wir dann nicht mehr lösen mussten, weil die Traditionalisten ja quergeschossen haben. Aber auch deswegen muss man die Verträge halt ganz genau durchgehen und mal gucken, was da drin steht. Weil eigentlich diese Sponsoring-Verträge normalerweise, wenn die gut gemacht sind, enthalten genau die halt so eine Klausel mit dem Kündigungsrecht der Verschmelzung. Und dann musst du aber halt aufpassen, nicht, dass du am Ende komplett ohne Sponsor dastellst, wenn du neu gegründet hast und beide Verträge werden von den Sponsoren gekündigt und dann hast du gar keinen Sponsor mehr.
Jetzt mache ich es noch schwieriger, wo wir gerade bei Sponsoring-Verträge sind. Jetzt ist es ja durchaus auch so bei den Mehrspartenvereinen, das sind größeren Vereinen, dass teilweise die Abteilungen ja nochmal eigene Sponsorenverträge unterschreiben und manchmal man im Vorstand gar nicht so weiß, was da eigentlich existiert, so komplett. Beziehungsweise wo sind denn die Dokumente nochmal genau? Die hat ja der Kollege mit nach Hause genommen, mal früher vor, ich sag mal, 5 Jahren, wo man den Vertrag unterschrieben hat. Wie geht man dann in solchen Fällen um? Also muss man dann erstmal quasi, wenn man dann wieder bei dem Thema Prozesse aufräumen, Frühjahrsputzen, erstmal alles zusammentragen und vielleicht auch beim Sponsor anfordern? Oder sagst du dann, da gibt es dann noch eine Generalmöglichkeit, dass man da irgendwie eine Lösung findet?
Nee, da wird es sogar noch hässlicher, ehrlich gesagt, weil da sind wir nicht nur bei irgendwie Frühjahrsputz und die Verträge durchgehen, sondern da wieder, sind wir wieder bei so ganz Grundsätzlichem, wie ist der Verein eigentlich aufgebaut und was sind eigentlich die Satzungsregelungen, weil, das ist, glaube ich, eine eigene Episode wert irgendwie, weil das bei Sportvereinen halt extrem schwierig ist, diese Frage, was ist eigentlich mit den ganzen Abteilungen? Weil es gibt halt Gestaltungen, das sind quasi Vereine im Verein. Das heißt, die haben einen eigenen, wo dann eine Abteilungsleitung tatsächlich Vorstand ist und die haben eigene Mitglieder, eigene Kasse und so weiter. Verein im Verein, das gibt's. Es gibt aber auch, wo die Abteilungen tatsächlich nur sogenannte nicht rechtsfähige Vereine sind, die da irgendwie so ein bisschen dranhängen am großen Verein, wo man dann schauen muss, welche Rechte haben eigentlich diese Abteilungen innerhalb des Vereins. Und können, also können aus rechtlicher Sicht diese Abteilungsleiter überhaupt Verträge schließen, also überhaupt den Hauptverein vertreten nach außen und Sponsoring-Verträge schließen, oder sind die Verträge sowieso schon unwirksam, weil die eigentlich gar nichts durften und gar nichts können? Und das ist so ein Grundsatzding, was wirklich bei Sportvereinen extrem diffizil zu betrachten ist und zu prüfen ist einfach, beziehungsweise im Vorfeld klar zu gestalten ist, ja, oder auch jetzt, wenn wir über Neugründung reden und so weiter, also spätestens da sollte man die Satzung anpacken und das einmal klar ziehen, weil das wirklich hässlich sein kann, wenn man da irgendwie Akteure hat, die denken, sie können jetzt für den Verein auftreten, weil sie sind ja Abteilungsleiter Tennis, und dabei geht das gar nicht. Und ich weiß, eigentlich eigene Episode, ja, aber ich steige trotzdem nochmal, weil genau damit hatten wir auch ein Problem in einem meiner Fälle, wo eigentlich alle Abteilungen quasi schon nur Unterabteilungen, nicht rechtsfähige Vereine waren, aber eine Abteilung hatte einen eigenen Förderverein noch extra. Das heißt, da gab es einen extra Förderverein für die Tennisabteilung des Sportvereins XY. Und das war dann auch interessant zu schauen. Die hatten natürlich auch Spendenverpflichtungen quasi, ja. Und der Förderverein des Tennisvereins, da war die Frage, ja, wollen die und müssen die dann überhaupt an den neuen Verein, deren Tennisabteilung auch fördern oder nicht? Und wenn nicht, dann wäre da quasi auch eine Einnahmequelle weggefallen, weil das ja quasi wie ein Sponsor ist. Also das ist, in den Fällen merkt man erst, wie kompliziert der eigene Verein eigentlich ist.
So eine schöne rechtliche Verschachtelung in dem Fall, ja.
Voll.
Ja, Alex, Augen glitzern richtig. Man merkt richtig, wie ihn das richtig glücklich macht, sich da reinzudenken. Und gleichzeitig sehe ich Martes Gesicht einfach nur, wie sie die ganze Zeit denkt, so an ihr Startup-Leben wahrscheinlich. Und schon denkt, dass ihre kleinen Probleme, quasi, wo Alex wahrscheinlich drüber schmunzeln würde, quasi schon Problem waren, und denkt sich nur, warum muss man sich das antun?
Nee, ich glaube, ich denke eher, ist schon wieder ein Grund zu sagen, wir brauchen einfach auch professionelle Leute in solchen Vorständen, weil, also schaut mal, was da alles für komplexe Strukturen manchmal aufgebaut werden. Und ja, ich glaube, es ist einfach nur wieder ein Punkt für meinen Punkt, den wir natürlich dann mit Clubtalent machen, wo man einfach sagt, wir brauchen auch einfach manchmal professionelles Management, weil man sieht ja dann an solchen Fällen, wie komplex sowas auch werden kann in einem Verein. Und es ist nun mal nicht mal so eben nebenbei mal eben gemacht. Ja.
Da springe ich doch direkt mal mit der großen Keule rein, persönliche Haftung der BGB-Vorstände. Auch wenn wir natürlich wissen, dass bei der Haftung, persönliche Haftung von Ehrenamtlichen eine gewisse Hürde gibt, die durchzuführen am Ende. Aber Alex, in deine Richtung, da taucht jetzt irgendeine Altlast bei irgendeinem Verein auf. Erbt die der neue Verein auch? Das wäre Frage A. Frage B, kann ich den alten Vorstand, der damals noch tätig war, eigentlich noch dafür verklagen, beziehungsweise in die persönliche Haftung reinziehen? Also, oder bin ich da irgendwie mit der letzten Hauptversammlung Entlastung beschlossen, bin raus?
Also ja, auch die Verbindlichkeiten gehen mit über. Also Vermögen heißt nicht nur aktiver, sondern auch passiver. Also auch Schulden quasi gehen auch mit über, für die der neue Verein haftet. Und deswegen sollte man natürlich wissen, was da so im Keller liegt. Weil das auch ungesehen, dass es halt wieder diese Universalsukzession auch ungesehen geht, das mit über. Also von daher schon mal schlechte Nachrichten. Andere Nachrichten, kann man den damals verantwortlichen Vorstand quasi zu Rate ziehen, also nicht zu Rate, sondern, naja, also vor Gericht ziehen. Und da möchte ich sehr konkret antworten, es kommt drauf an. Nämlich tatsächlich dieses Thema Entlastung. Auch das ist, ihr würdet wieder so ein Funkeln in meinen Augen sehen, beziehungsweise eher so ein Grimmig, weil dieses Entlastungsthema wird auch in allen Vereinen immer falsch verstanden, aber auch das würde den Rahmen sprengen. Tatsächlich wäre die Frage, können die noch haftbar gemacht werden? Sind die Ansprüche verjährt? Die verjähren ja auch nach 3 Jahren quasi, das kann ja auch der Fall sein. Oder wurden die tatsächlich ausnahmsweise mal wirksam entlastet und da ist nichts mehr zu holen? Ansonsten grundsätzlich, wenn sich später noch nicht verjährt, rausstellt, dass irgendwann mal ein Schadensersatzanspruch entstanden ist gegenüber einem Vorstand, weil die einfach Mist gebaut haben, dann klar kann ich den noch durchsetzen und werde ich in den Fällen auch müssen.
Sind schlechte Nachrichten also die Vorstände? Ich merke aber schon, Alex, wenn du Bock hast, machen wir mal eine ganze Juristenreihe hier mit den ganzen Themen. Wie entlaste ich richtig meine Vorstände? Wie komme ich aus manchen Themen raus? Ne?
Unter der Bedingung, dass es kein Phrasenschwein gibt.
Das kriegen wir hin. Ich habe noch eine kleine Zusammenfassung, beziehungsweise ich glaube, ich habe es richtig verstanden, aber ich möchte es trotzdem noch mal aus deinen Worten hören, Alex. Zeitlicher Ablauf her. Wir haben jetzt gesagt, wir verschmelzen. Das heißt, ich muss mich nicht drum kümmern, irgendwie eine Auflösungsversammlung und eine Gründungsversammlung zu organisieren. Also irgendwie so 15 Uhr Vereinsauflösung, 17 Uhr Gründungsversammlung, weil Universal-Dingsbums-Gesetz alles mit Eintragung beim Amtsregister passiert das nicht Zug um Zug, aber quasi dann gleichmäßig. Richtig.
Umwandlungsgesetz.
Ja, so.
Genau, Umwandlungsgesetz, Universalsukzession. Ja, grundsätzlich richtig, genau. Also ihr habt den Versammlungsbeschluss in jedem der beteiligten Vereine und diesen Verschmelzungsvertrag und dann dieser Beschluss und der Vertrag, die werden notariell beurkundet und dann mit Eintragung ist das wirksam. Das heißt, es gibt keine Gründungsversammlung, sondern alles, was ihr sonst in der Gründungsversammlung regeln würdet, also wer wird der erste Vorstand, wie sieht die Satzung aus und so weiter, das ist quasi alles im Vorfeld in diesem Verschmelzungsvertrag zu regeln. Und bei Vereinen ist es immer so, dass Teil des Verschmelzungsvertrages ist dann quasi einfach die Satzung des neuen Vereins.
Und da gebe ich jetzt einen kleinen Bonus mit rein, weil ich habe ja hier so ein kleines Skript vorliegen und ich lerne ja auch was dazu. Deswegen, wir machen keine Rechtsberatung, weil genau das sind so Dinge, die ich nicht wusste. Und deswegen begeben wir uns ja gar nicht auf Glatteis. Von daher schön, dass wir auch hier im Podcast noch was dazu lernen, wenn hier Experten aus ihrem Fachbereich berichten dürfen. Von daher nochmal dickes Dankeschön. Und jetzt kommt natürlich noch so ein bisschen die Anschlussfrage. Was sind so typische Dinge, die Vereinsvertreterinnen unterschätzen, wenn sie so einen Fusionsprozess oder einen Verschmelzungsprozess in Gang setzen und wo so ein bisschen so diese regelmäßige Frustration auftritt?
War die Frage an mich, weil ich glaube, das ist eher, also ich, aus rechtlicher Sicht wird unterschätzt natürlich einfach, dass man sauber machen muss, gerade die Einladung und so weiter, aber das ist jetzt, glaube ich, zu langweilig. Ich glaube, dass das, was tatsächlich unterschätzt wird, ist eher ein Thema von Mate, nämlich alle Leute mitzunehmen. Und deswegen wird niemals ein Verschmelzungsbeschluss am Ende stehen, sondern wenn ich sowas begleite, ist es eigentlich immer so, dass erstmal der Vorstand überhaupt damit beauftragt wird, die Verschmelzung voranzutreiben oder den Gedanken voranzutreiben. Das heißt, erstmal holt man sich das Go von der Mitgliederversammlung, dass es überhaupt in Betracht kommt, dass quasi der Vorstand damit beauftragt wird, okay, exploriert das mal weiter, guckt mal, wie würde das funktionieren. Vielleicht auch gesagt wird, ja, nehmt euch auf jeden Fall auch rechtlichen Rat auf, wenn es Geld kostet, dass der Vorstand da auch irgendwie die Kosten abgesichert hat. Und dann geht eigentlich dieser ganze Prozess los und dann am Ende kommt quasi wieder die Mitgliederversammlung. Was natürlich häufig bei Vereinen ein Problem ist, wenn dann die Mitglieder wechseln und die Stimmung sich wechselt und so weiter, muss nicht immer konsistent sein. Aber so ist eigentlich eher der Ablauf und da liegt, glaube ich, auch das Problem, dann tatsächlich alle mitzunehmen, alle Mitglieder, und das spiegelt sich ja natürlich wieder in der Einladung der Mitgliederversammlung, dass man da die Mehrheiten und die demokratischen Grundprinzipien so eines Vereins halt nicht unterschätzen sollte.
Marte, hast du was zu ergänzen?
Ich glaube, da kann ich gar nicht so viel ergänzen. Es ist tatsächlich sehr häufig einfach der Zeitaufwand und auch Kommunikationsaufwand. Also häufig wird ja Kommunikation unterschätzt, wie viel man eigentlich kommunizieren muss, um Menschen mitzunehmen. Also es wird immer so gesagt, ja, wir müssen alle mitnehmen. Aber was das dann eigentlich konkret bedeutet, wie viele Termine, wie viele Einzelgespräche mit den Influencern, wie viele Newsletter, wie viele Instagram-Posts etc. Also was bedeutet das dann eigentlich? Und das wird ja universell auf der ganzen Welt, ob es jetzt in zwischenmenschlichen Beziehungen, im Unternehmen oder auch im Verein ist, wird einfach unterschätzt, wie viel Aufwand Kommunikation ist. Es lohnt sich natürlich immer, aber es wird zu selten gemacht und dann weiß man auch ganz häufig, ist es halt an der Kommunikation gescheitert. Deswegen sage ich immer, überkommunizieren. Also immer so, wenn man denkt, ich glaube, Muhammad Ali hat mal gesagt, immer wenn du denkst, du bist fertig, so energietechnisch, dann noch eine Runde laufen. Und so sehe ich das auch manchmal mit der Kommunikation. Immer wenn man denkt, man hat schon genug kommuniziert, dann muss man es noch einmal mehr sagen. Und das ist, glaube ich, ganz häufig so die Erfahrung, die wir machen.
Ich hätte vielleicht auch noch ein was ich, glaube ich, als wichtig ansehe und wo Marte mir das jetzt mal gleich bestätigen kann oder nicht aus ihrer Startup-Erfahrung. Wenn wir über das Thema halt, was wir uns auch schon angedeutet haben, Prozesse sprechen, ist es, glaube ich, total sinnvoll, dass man sich halt wirklich an dieses Thema einfach auch ransetzt und sich genau überlegt, was man da tut. Also es gibt ja häufig diese Typen und ich glaube, Marte, dich würde ich eigentlich auch so einschätzen, es gibt diese Voranlauftypen. Das sind die, die so energiegeladen sind und anpacken und umsetzen wollen sofort.
Ja.
Und dabei ein bisschen aus dem,
so ein bisschen, ne?
Ja, genau, die Aktionismus rein. Und ich glaube, diese Leute brauchst du ja im Verein und das sind, weil ohne diese Leute wird im Verein gar nichts passieren. Das Problem ist nur, dass diese Leute halt sehr strikt auf ihrem Weg sind und vielleicht rechts und links sogar sehen, so ein paar Problemchen sehen, aber sie einfach wegignorieren. Und ja, das Problem
da
bei diesen Themen.
Da hast du mich richtig eingeschätzt.
Und das Problem, und das Problem bei diesen Themen ist halt immer, dass es müssen nicht alle Cases, also alle Fälle quasi auftreten an der Stelle, wo du das, dass das wirklich ein Problem wird, aber es reicht ja einer oder zwei. Und wenn du vorher dir nicht genau Gedanken hast, okay, was sind die Eventualitäten, die auch passieren können im späteren Verlauf, dann bindest du dir schon ersten Klotz ans Bein. Im schlimmsten Fall fängst du schon an, damit dir wieder das neue Ende zu schaufeln. Also das ist jetzt sehr plakativ jetzt gesagt und das ist auch sehr grob, ohne das ist ein genaues Beispiel zu gießen. Ich will einfach nur sagen, wenn ihr diese Aktionsmenschen habt, die dann diese Fusion vorangreifen, versucht auch mal so ein bisschen zu gucken, was tun die, und die vielleicht auch zu bremsen und dann vielleicht auch zu sagen, auch wenn der Anwalt vielleicht 10.000 kostet, ruft den nochmal an und lasst den zumindest nochmal drüber schauen und der kann euch dann immer nochmal als externe Person, die vielleicht auch ein bisschen mehr als Mediator dann auftreten kann, nochmal sagen, ey, denkt mal bitte noch an diese zwei und drei Sachen oder habt ihr daran schon gedacht, weil am Ende des Tages ist es halt auch schade, wenn ihr das dann alles umgesetzt habt oder fast alles umgesetzt habt und dann merkt ihr im Nachhinein, ah, Mist, wir hätten an 3-4 Stellen vielleicht noch Anpassungen machen sollen, weil wenn wir den Prozess das machen würden, würden wir wieder dann pro Woche 1.000 Ehrenamtstunden so ungefähr einsparen über alle Dinge, weil wir hätten das und das und das machen können. Das würde ich einfach nochmal mitgeben. Das ist jetzt nichts Rechtliches, das ist jetzt auch nicht, sag ich mal, kommunikativ, aber es ist einfach so, dass man guckt, dass man auch die Leute in allem Brennen, was sie haben, auch nochmal richtig leitet an der einen oder anderen Stelle.
Absolut, und ich kann da tatsächlich auch aus eigener Erfahrung sprechen und auch aus der Erfahrung von anderen, also jetzt gar nicht so aus der Vereinswelt, sondern aus der Gründerwelt, dass man deswegen sage, auch erst daten, dann heiraten, weil man ganz häufig dann so Menschen wie ich, die ja sehr aktionistisch unterwegs sind, dann auch mal so schnell Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich dann schon, und dann den Bund der Ehe auch mal schneller eingehen, ja. Und dann kommt man natürlich dann nicht mehr so schnell raus. Und wenn man dann merkt, es funktioniert irgendwie doch nicht oder man hat nicht an alles gedacht. Und deswegen wirklich nochmal, holt euch da die Beratung von außen, weil man denkt nicht an alle Szenarien, die schiefgehen könnten. Das kann man gar nicht. Also weil man macht das selber einmal, ja. Also ich kenne ganz wenige, die sagen, Mensch, ich habe schon als Vereinsvorstand 3 Fusionen hinter mir, sondern man macht es dann halt einmal und es gibt einfach dann andere Leute, die machen das halt dann mehrfach, die kennen dann einfach, was da auch alles schief läuft und können einem da so ein bisschen helfen. Und ich war nämlich da schon naiv, auch in meinen Gründungen, was jetzt natürlich von dem Vereinsrecht weggeht, aber ich war da schon manchmal naiv und bin relativ schnell dann da rein und dann, ja, und dann guckt man halt in die Röhre und muss dann auch irgendwann das Ganze wieder auseinander dividieren. Also, und ich kenne das auch von ganz vielen anderen Gründern, also da wirklich doch nochmal eine Runde, es lohnt sich dann doch nochmal eine Runde mehr zu drehen und da ein bisschen Geduld mitzubringen.
Wäre vielleicht auch kein Qualitätsmerkmal, ne, wenn man dann sagt, ich bin schon 3-mal fusioniert, also.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja. Und ich sage dann immer, das ist wie beim Pfannkuchen, der erste wird immer nix. Ja, also da muss man schon ein paar Mal das gemacht haben, das ist dann halt einfach, dass man weiß, wie es geht. Aber die Chance hast du ja gar nicht, weil du ja nur diese eine, hoffentlich nur diesen einen Fall hast.
Ja, wir sind ja hier im Podcast auch keine Juristen, haben wir ja oft genug gesagt. Wir beschäftigen uns aber sehr mit Vereinsthemen und sind da eigentlich ganz gut auch intensiv mit dabei. Von daher vielleicht nochmal in Alex Richtung so eine Frage, was haben wir jetzt so Wichtiges vergessen oder in welche Falle wären wir getappt? Woran haben wir jetzt noch nicht gedacht, wenn wir dich nicht gefragt hätten, jetzt hier im Podcast?
Ihr habt mich ja eigentlich zu allem gefragt, das heißt, zu allem konnte ich irgendwas sagen. Was wir aber tatsächlich nicht angesprochen haben, aber jetzt auch nicht mehr unbedingt müssen, ist natürlich das Thema Gemeinnützigkeit noch bei den Vereinen. Das muss man so ein bisschen mitdenken, irgendwie, dass man da in keine Falle tappt, wenn die Zwecke nicht ganz übereinstimmen und so weiter. Aber das lässt sich gerade bei Sportvereinen eigentlich immer sehr gut vereinen.
Da tappe ich doch direkt rein.
Da muss ich noch mal einhalten.
Ja, ich wollte sagen, okay. Martin, also wird denn der neue Verein automatisch gemeinnützig oder muss ich mich da auch noch mal drum kümmern?
Da müsst ihr euch tatsächlich auch noch mal drum kümmern, weil das ein neuer Rechtsträger, neuer Verein ist quasi. Das heißt, eigentlich solltet ihr auch mit der Satzung, die ihr bei einem neuen Verein quasi ja vorbereitet, die sollte auch vor dem Verschmelzungsbeschluss schon mal zum Finanzamt wegen dieser Vorabprüfung Gemeinnützigkeit. Also ja, das sollte man tatsächlich nicht vergessen dabei. Ja, gibt noch so ein, zwei Haken irgendwie, gerade weil ja Verschmelzung dann, die aufgelösten Vereine sind ja aufgelöst. Das heißt, eigentlich müsste das Vermögen dann anfallen an den Anfallberechtigten, in der Satzung steht. Da soll es ja aber nicht hin, sondern es soll ja auf den neuen Rechtsträger. Das heißt, eventuell müsste man da die Satzung nochmal anfassen, bevor man sich quasi auflöst. Aber das sind dann so Detaildinger, die man vielleicht einfach im Hinterkopf behält.
Dann, das hast du ja gerade schon wunderschön eigentlich mir eine Vorlage gelegt an der Stelle. Ich bin ja hier ein bisschen für die Finanzen zuständig im Podcast, weil ich mich ja damit auch beschäftige. Und wenn ich eine höhere Verschmelzung, denke ich sofort aus meinem eigenen Business, oh Gott, der Jahresabschluss wird der Horror schlechthin. Ist es denn sinnvoll, so eine Verschmelzung an einem Deadline-Tag, also quasi einem Jahresabschlusstag, normalerweise der 31.12. bei den meisten Fällen ja, quasi da die Verschmelzung zu machen? Oder ich kann es ja eigentlich nicht steuern, weil die Amtsgerichte mir ja immer ins Gehege kommen an der Stelle. Was ist denn so da, also stelle ich mir das gerade zu schwierig vor? Also, oder sagst du, naja, der Schatzmeister muss da schon ein bisschen Angst haben, bevor das quasi zum Steuerbüro rübergibt?
Nee, also grundsätzlich macht ihr in dem Verschmelzungsbeschluss oder dem Verschmelzungsvertrag auch einen Verschmelzungsstichtag quasi, zu dem ihr dann die Werte und so weiter feststellt. Wobei man hier jetzt auch sagen muss, bei Vereinen, also die wenigsten Sportvereine, wenn wir jetzt nicht über irgendwelche Bundesligen im Fußball sprechen, sind ja überhaupt bilanzierungsfähig, pflichtig. Also die allermeisten Vereine machen ja eine einfache Einnahmenüberschussrechnung, bilanzieren nicht, das heißt, die haben keinen großen Stichtag oder so, sondern die müssen halt irgendwann dann mal ihre Vermögenswerte quasi aufschreiben. Aber die müssen ja keine Schlussbilanz oder sowas erstellen. Das ist aus dem Startup-Leben ja quasi so ein bisschen was anderes, das ja häufig als GmbH oder UG funktioniert, ne? Da musst du Bilanz und so weiter als Kaufmann, da bist du im Verein ja relativ selten.
Das heißt aber, ich mache die Einnahmenüberschussrechnung, würde ich dann theoretisch an dem Verschmelzungsstichtag machen und dann würde mein neues Geschäftsjahr quasi als Rumpfgeschäftsjahr dann bis zum 31.12. gehen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Letztendlich genau so, ja, weil der neue Verein ist ja unterjährig quasi, fängt ja irgendwann an, hat ein Rumpfgeschäftsjahr, und der alte Verein muss ja für die eigene Steuererklärung dann quasi auch zum Auflösungstag dann auch eine Steuererklärung abgeben.
Okay. Habe ich denn eigentlich ein Problem? Wir haben jetzt über das Thema Gemeinnützigkeit gesprochen, aber es gibt ja noch drei andere Bereiche, die wir im Verein haben. Also ich stelle mir jetzt mal vor, ein Verein hätte jetzt zum Beispiel eine Gaststätte und wir würden quasi in den wirtschaftlichen Geschäftsbereich damit fallen. Der andere Verein hätte das jetzt nicht. Habe ich damit eigentlich ein Problem in irgendeiner Art und Weise? Oder also weil da hängen ja noch ein paar mehr Erklärungen, also Umsatzsteuervoranmeldungen gegebenenfalls, je nachdem wie groß das Ding wirklich ist, kann ja schon noch dranhängen. Oder ist das völlig äquivalent, weil das quasi aus dem einen Verein quasi einfach übernommen wird? Oder muss ich da als Verein noch irgendwas beachten, Änderungen von Steuernummern und solche Sachen?
Ja, da kommt es dann halt drauf an, ob ihr tatsächlich aufschmelzt quasi auf einen anderen Verein und quasi dieser alte Verein das aufnimmt und mit aufnimmt im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Muss man natürlich auch wieder nach den Größenordnungen gucken, nicht, dass ihr über diese Freigrenze kommt und so und auf einmal Steuern fällig werden da, ne? Das, also da deswegen auch aufpassen, wenn der Bratwurstverkauf vom einen Verein schon bei 40.000 liegt und dann kommen nochmal 20 obendrauf oder so, wird es halt dann, kann es blöd werden. Und bei der Neugründung muss man es halt von vornherein gestalten. Also das sind tatsächlich dann irgendwie so Detailfragen, die man, da gebe ich dir vollkommen recht, die darf man natürlich nicht vergessen. Aber die müsste man da tatsächlich mit dem Steuerberater einfach durchspielen. Wann sind die Umsatzsteuervoranmeldungen fällig? Wann sind dann quasi die Umsatzsteuerjahreserklärung und so weiter? Wann endet dann das Steuerjahr? Aber vollkommen richtiger Punkt, ja.
Das ist so ein bisschen natürlich der nächste Stolperstein, über den wir gerade rüberspringen. Da muss dann auch jemand aus der Finanzsicht drauf gucken. Marte, wie ist es bei dir und Clubtalent? Habt ihr in eurem Programm, was ihr mit dem Verein macht, jemals darüber nachgedacht, mit einem Verein, dass eine Fusion voll sinnvoll wäre, um dann Hauptamt einzuführen? Oder habe ich dir gerade einen neuen Business-Zweig eröffnet?
Also es gibt ja schon die Fälle, wo sich Vereine eine hauptamtliche Stelle teilen. Ich glaube, da muss man nicht gleich fusionieren, nur um Hauptamt einzuführen, sondern da kann man auch andere Wege finden. Wir hatten aber durchaus im Programm Vereine, die, wo rauskam bei der Finanzanalyse, dass die Zahlungsfähigkeit nicht mehr so ganz gegeben ist und dass man sich über Lösungswege vielleicht mal Gedanken machen sollte. Und da waren dann natürlich schon auch, ne, kann man irgendwie sich mit dem Nachbarverein irgendwie anschließen oder man hat dann wirklich gemerkt, boah, weil man dann vielleicht auch das Clubtalent-Programm nutzt, um diesen raus aus dem Loch zu kommen, und man merkt dann aber vielleicht auch manchmal, das funktioniert halt nicht, das ist schon zu tief im Loch drinnen, Und da gab es dann schon Überlegungen, kann man einfach die Mitglieder, die noch da sind, einfach anschließen an den Nachbarverein zum Beispiel, solche Themen. Aber ich glaube, man muss jetzt nicht für eine hauptamtliche Stelle fusionieren, wenn das das Ziel wäre. Wenn man aber natürlich sagt, ich möchte irgendwie eigentlich, sage ich mal, habe ich gewisse Visionen, aber der Professionalisierungsgrad meiner Organisation gibt es nicht her und ich habe aber eigentlich einen Verein, der mir diesen Professionalisierungsgrad über einen Hauptverein, der vielleicht hauptamtlich geführt ist, wo die Rahmenbedingungen gegeben sind, wo ich eigentlich nur noch meine Vision umsetzen kann und der Rest, ne, vom Overhead würde eigentlich dann von dem neuen Hauptverein zum Beispiel übernommen werden. Aber das wäre jetzt, glaube ich, auch keine Fusion, sondern man kann ja dann auch einfach andocken. Beispielsweise, also solche Themen kommen schon durchaus vor. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel noch keine, also im Programm noch keine Fusion begleitet, aber die Gedanken spielen durchaus eine Rolle, vor allen Dingen bei den Vereinen, wo man halt merkt, verdammt, da hätte eigentlich die letzten 10, 20 Jahre mehr passieren müssen, ist halt nicht. Und jetzt ist man so weit hinterher in der Entwicklung und die Frage ist, kriegt man dann noch die Kurve oder halt nicht?
Ich glaube, andersrum wird auch ein Schuh draus, ne? Also wenn ich zwei Vereine habe mit 1000 Mitgliedern, die zusammenschließen, dann ist der neue Verein, sprich Synergie und Größe, ja auch irgendwie kommt auf die Idee, Mensch, das ist vielleicht was, wo wir jetzt drüber nachdenken, jemanden anzustellen, weil dann eben doch die Verwaltungsaufgaben und die Prozesse dahinter stehen, doch nochmal umfangreicher werden für die Ehrenamtlichen. Und Ehrenamtliche zu finden, wissen wir auch, ist nicht
aber
ganz so einfach.
Aber bei 1000 Mitgliedern hätte ich sogar gesagt, hätten beide Vereine schon für sich eine hauptamtliche Stelle haben können. Aber ja, tatsächlich, ja klar, genau. Das macht also, dann auf jeden Fall Sinn, ja.
Ja, gut.
Aber jetzt nicht das Hauptamt als Grund der Verschmelzung, sondern eher es ist dann nochmal eine Folge, ne, weil man ist fusioniert und dann ist natürlich der Apparat einfach größer und hat dann natürlich dann entsprechend mehr Aufwand. Ja, genau.
Ich hätte mal eine andere Frage, vielleicht kennt das jemand. Gibt es dann eigentlich oder kennt ihr im Vereinsrecht oder in der Vereinslandschaft Fusionen, die mal über eine Region hinausgingen? Also sag ich mal Stadtgebiet oder sag ich mal die Gemeinden gegenüber, also irgendwas, wo es mal Fusionen gab, die wirklich so deutschlandweit war, wo man quasi einfach gesagt hat, man möchte diesen Synergieeffekt quasi zentralisiert irgendwo lassen, wir machen die ganzen Abrechnungen, aber es ist keine Ahnung, es gibt in Nürnberg quasi einen Zweig von dem Verein und dann gibt es noch eine in München oder sowas. Gab es sowas schon mal oder habt ihr sowas schon mal gesehen?
Also ich nicht, sowas habe ich jedenfalls noch nicht begleitet irgendwie oder da was mitbekommen, dass man da so überregional sich zusammenschließen würde.
Aber wäre ja mal ein spannender Fall, wir konstruieren da vielleicht mal was, wenn du zwei Vereine verschmelzt, ja, die beide beim anderen Vereinsregister eingetragen sind, bei welchem muss ich mich denn dann melden?
Da, wo der Neue quasi seinen Sitz haben soll, ja.
Ja, voll einfach, ja. Mann.
Manchmal ist es... Manchmal kommt es nicht drauf an.
Aber wenn man sich das jetzt mal so überlegt, also gerade wenn wir jetzt so die Traditionalisten halt sind und du machst halt sowas und sagst, okay, es geht eigentlich nur um die Verwaltungsthematik und klar, du hast dann Vorstandssitzungen, die dann vielleicht irgendwo anders in einer anderen Stadt sind, aber da wird relativ früh gesagt, okay, ihr könnt noch relativ autark arbeiten, es geht um die grundsätzlichen Sachen, wäre das ja vielleicht schon mal eine Überlegung auch wert. Also wenn es gerade an dem Thema Vorstand scheitert und Besetzung von Vorständen, warum nicht? Also es gibt jetzt Schlimmeres an der Stelle, vielleicht sehe ich das auch gerade zu blauäugig, aber ich sag mal so, wir haben ja damals, wo wir den Verein selber gegründet haben, es war eine andere Basis, aber wir haben gesagt, wir wollen ja quasi einen deutschlandweiten Verein haben, der an verschiedenen Standorten tätig ist. Zwar jetzt nicht mit einem, mit einer Einrichtung jetzt, sage ich mal, dass ich jetzt ein Vereinsheim oder irgendwas habe, aber dass es, sage ich mal, schon zentrale Trainingsgruppen in Regionen gibt. Und wenn man ganz ehrlich ist, die Trainer, die habe ich dann in der Region und wir sind uns alle einig, die Trainer sind die Hauptkontaktpunkte im Verein. Ich brauche den Sportplatz, aber wenn ich den habe, der ganze Rest, diese Verwaltung, Einladung zur Mitgliederversammlung, Online-Mitgliederversammlung. Inzwischen kann man ja, wenn man das gut baut, auch alles dezentral machen. Und damit könnte man ja auch eine Führung von dem Verein machen. Und dann muss man halt sagen, okay, gerade wenn wir jetzt überhaupt haben oder Teilhauptamt reden, sage ich mal jetzt Teilzeit, dann ist es halt so, dann ist halt, sage ich mal, einer an diesem Standort quasi hauptamtlich angestellt. Der muss dann halt auch mal zum Rapport nach München jetzt, sage ich mal, fahren und dort dem Hauptvorstand was präsentieren und quasi sagen, wie es in seiner Region läuft. Aber von der Idee her wird es ja den Prozess überhaupt nicht beeinflussen oder stören.
Ja, Martin, ich glaube, du hast gerade die Flughöhe massiv erhöht. Wir kommen gerade von Verein und du bist mir über deine Dachverbandslogik mittlerweile angelangt. wo es dann wie beim Deutschen Alpenverein Sektionen gibt und aber irgendwie noch eine Zentrale dahinter. Ich glaube, also meine Einschätzung dazu für Vereine nicht ganz so relevant, auch wenn es natürlich theoretisch machbar wäre, ja. Möchte ich mal von unseren Gästen was zu sagen?
Ja, also auf Verbandsebene sicherlich denkbar, machbar, ja. Also ich glaube, bei Sportvereinen sieht man das halt nur einfach nicht, weil die halt durch die Trainer und die Einheiten und so weiter sehr lokal sind. Aber ansonsten ist das natürlich durchaus denkbar, dass quasi so ein Verein auch irgendwo noch Niederlassungen hat und an mehreren Stellen quasi tätig ist und zentral verwaltet wird irgendwo. Also machbar ist das alles.
Also ich hatte nur lustigerweise, weil ich ja bei Türkimspor bin, es gibt ganz viele Türkimspors in Deutschland, die natürlich alle autonom sind, ja eigene Vereine, die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber da dachte ich auch damals, eigentlich müsste man so ein Franchise-System aufbauen. So ein Verein, der einfach so ein Franchise ist. Und so Türkimspor in ganz Deutschland, in jeder Stadt gibt es dann einen Türkimspor mit der gleichen Marke und Brand und zentrale Anlaufstelle, ne? Wo man es einfach McDonald's kennt irgendwie. Genau. Da habe ich nur irgendwie so daran gedacht, weil zum Beispiel da allein vom Namen her, dass es halt einfach unterschiedliche Türkimspors in unterschiedlichen Städten gibt. Aber und da hatten wir tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, könnte man wirklich wie so eine Art Franchise-System aufbauen. Man ist da noch Mitglied und egal, weil wir auch viele Leute haben, weil ich bin auch hin und her gezogen oder man ist an unterschiedlichen Orten, vielleicht auch arbeitstechnisch. Man hätte dann an beiden Standorten dann auch Spielrecht vielleicht gehabt. Also das waren mal so Überlegungen, aber genau, hat jetzt glaube ich mit dem Thema Verschmelzung von heute halt weniger zu tun.
Ich glaube auch nicht, aber ich finde es super spannend, ja, diesen Franchise-Gedanken irgendwie. Ist natürlich machbar. Ich könnte jetzt irgendwie noch was dazu erzählen, weil du dann mit Markenrechten und so weiter aufpassen musst und wie du dann quasi das alles einheitlich hältst, dass dir durch einen Verein, weil das hatten wir mal in so einem Fall international, wo dann quasi ein nationaler Verband quasi anders agiert hat, als das quasi der Mutterverband wollte, aber es ist ja ein Verein und damit selbstständig und so, aber führt tatsächlich jetzt vom Thema ab.
Ich halte fest, wir suchen ja immer nach Diskussionsfolgenthemen. Jetzt haben wir für die nächste Diskussionsfolge ein Diskussionsfolgenthema schon festgelegt bei uns intern. Marce, du bist herzlichst eingeladen zur Franchise-Diskussionsfolge, ob Franchise-Systeme in Vereinen Sinn machen. Wir halten das jetzt hier fest. Pascal, du kommst nicht mehr aus der Nummer raus. Ich weiß, er wird die Kontraposition, ich mache die Proposition und Marce, du darfst dich dann irgendwo dazwischen einordnen. Und Alex, du bist natürlich gerne zur rechtlichen Beratung. Nachdem wir das Konstrukt in der Diskussionsfolge ausgearbeitet haben, bist du dann gerne eingeladen, uns das dann einmal komplett zu zerschmeißen. Sehr wir machen gerne. Dann diese Nachfrage, kommt dann quasi, Alex, ist das realistisch? Du sagst dann, es kommt drauf an, aber eigentlich eher nicht.
Grundsätzlich.
Grundsätzlich, ja.
Sehr gut. Ich glaube, bevor wir ganz weit abschweifen vom Thema, lass uns einen kleinen Strich drunter ziehen über das Thema von heute. Wir haben ganz viel über Verschmelzung gesprochen und ganz, ganz viel auch, also wir sind so flughöhemäßig, haben wir, glaube ich, über den Prozess, wie es losgeht, bis hin zu, was passiert eigentlich finanzmäßig, Gemeinnützigkeitsrecht, was passiert mit dem Vermögen, dem Eigentum und allem, was dazugehört, haben wir relativ viel besprochen. Ich würde noch eine Bitte loslassen und zwar, gebt uns doch gerne und unseren Zuhörern noch einen Tipp, wo sie euch finden, wenn sie nach heute Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Alex, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, deine Kanzlei beziehungsweise sich bei dir in den Prozess einkaufen möchte, wo steuert man seinen Browser am besten hin?
Am direktesten wahrscheinlich auf unsere Website einfach der Kanzlei Vielwert Junginger, das heißt Vielwert-Junginger. Vielwert ist das Gegenteil von Wenigwert mit TH und Junginger wie quasi Jung und der Jünger oder irgendwie sowas.de. Ansonsten auf LinkedIn oder auf Instagram als Vereinsjuristen. Da sollte man uns hoffentlich finden, wenn unser SEO gut genug ist.
Sehr gut. Also bei der Erklärung findest du es sowieso direkt. Ich verlinke euch das Ganze nochmal in den Shownotes. Und bei Marte immer noch der bekannte Weg, Clubtalent einfach.
Ja,
immer.
Ja, genau. Ja, clubtalent.org mit K. Das ist immer wichtig zu sagen. Das wird manchmal anders geschrieben. Genau, aber clubtalent mit K.org. Und da sind eigentlich, erreicht man definitiv entweder mich oder jemanden aus dem Team, aber ich bin auch auf LinkedIn. Ansonsten werde ich auch immer häufig angeschrieben. Genau.
Sehr schön. Und dann gehört das Schlusswort eigentlich auch euch beiden. Marte, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Hier mit dem Blick auf Fusion, Verschmelzung. Was haben wir vergessen zu erwähnen bisher?
Sehr gute Frage. Ich glaube ehrlicherweise, also der Alex hat ja relativ viel geredet und ich habe auch selber super, super viel gelernt. Also von daher kann ich da, glaube ich, als Schlusswort mitgeben, ja, nutzt das ganze Wissen. Und ansonsten, ja, ich habe irgendwie gehört jetzt aus dem amerikanischen Wahlkampf, hieß irgendwie ein Claim, es wird kein Weg zurückgehen. Also dass man einfach schaut, die Zukunft sieht halt neu aus, muss neu gestaltet werden und es kann sein, dass sowas dann halt Sinn macht. Seid offen für Veränderung und die Veränderung kann für euch sehr viel Positives beinhalten und da einfach schauen, dass man jeden Weg geht und ihr seid nicht die Ersten, die sowas vielleicht gemacht haben. Von daher diese Offenheit einfach mitbringen, Experimentierfreudigkeit, nicht naiv sein, aber trotzdem gucken, dass man immer einen Weg nach vorne findet.
Eigentlich voll das schöne Schlusswort gewesen. Aber Alex, du kriegst trotzdem noch mal die Bühne. Was möchtest du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben als kleines Schlusswort von deiner Seite aus?
Ja, müsst ihr dann andersrum schneiden, das erst ich und dann Marte mit dem Schlusswort. Ich hätte tatsächlich einfach gesagt, das passt zu heute und zu euren Gästen, zu uns beiden quasi, dass man einfach beide Welten oder beide Dimensionen, glaube ich, mitnehmen muss. Also ihr müsst sowohl kommunikativ die Leute mitnehmen, als auch das natürlich rechtlich sauber umsetzen, weil Verschmelzung, Fusion ist halt einfach so ein Thema, das hat rechtlich, ist es wahnsinniger Einschnitt und damit natürlich auch einfach in das Wesen des Vereins und in diese Vereinsorganisation, die ihr da deswegen auch menschlich mitnehmen müsst.
Auch nochmal wichtiger Hinweis, es gibt mehrere Welten und mehrere Hochzeiten, auf denen wir tanzen. Von daher danke ich euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr auf der einen Seite euch die Zeit genommen habt und auf der anderen Seite unseren engagierten Hörerinnen geholfen habt, das Thema Fusionen, Verschmelzung mal von mehreren Perspektiven zu beleuchten, weil auch die Menschen da draußen, wissen wir ja, tanzen auf mehreren Hochzeiten rum. Genau, von daher ganz, ganz vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und ich habe es ja schon anklingen lassen, Marte und Alex, vielleicht sehen und hören wir euch ja nochmal an anderer Stelle hier im Podcast wieder.
Sehr gerne, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Ich habe heute wahnsinnig viel gelernt, mitgenommen und es war auf jeden Fall absolut sinnvoll, uns euch einzuladen, weil da hätten wir nicht mehr mitreden können. Oder wie siehst du das, Pascal?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall schon zurechtgelegt, dass wir so eine Frag-den-Anwalt-Sektion hier irgendwie einbauen. Also wenn das für dich interessant ist, dann schick uns gerne deine Fragen per E-Mail oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Du kennst es, info@vereinstrategen.de ist unsere Adresse. Wenn du also eine Frage hast, die wir unbedingt mal von Alex beantworten lassen sollten, dann schick uns die gerne. Vielleicht können wir dir ja noch was Gutes tun, indem wir das hier machen. Und ansonsten, wie gesagt, like uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Teil diese Episode bzw. die Doppel-Episode auch gerne mit Freunden und Bekannten im Verein, wenn sie auch davon profitieren sollen. Und auch zu guter Letzt der Hinweis nochmal auf unsere kostenlose Webinarreihe, die jetzt im Herbst und Winter ist. Alle Infos dazu auch in den Shownotes. Und ich glaube, damit haben wir auch genug für heute. Wir verabschieden uns ganz, ganz herzlich von dir, wünschen dir noch eine erfolgreiche Restwoche. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.